So, ich möchte heute einmal über die Zeit, die zum Zweiten Weltkrieg führte, sprechen. Welche Parallelen gibt es aus der Zeit damals mit unserer jetzigen Zeit? Auf welche Entwicklungen kann man vielleicht weltlich blicken, um zu erkennen, was um uns herum geschieht? Und so lautet der Titel meiner Kurzpredigt heute: Auf dem Weg hin zu 1939. Am 16. März 1935 führte das Deutsche Reich unter den Nationalsozialisten die Wehrpflicht, die laut Versailler Vertrag verboten war, wieder ein. Am 24. August 1936 wurde die Wehrpflicht von ein Jahr auf 2 Jahre verlängert. Damals war sie dem Deutschen Reich also untersagt. 2011 setzte die damalige Bundesregierung die Wehrpflicht für die Bundeswehr selbst aus. Dies soll sich nun unter der aktuellen Regierung wieder ändern. Man möchte eine Wehrpflicht sowohl für Männer als auch für Frauen einführen. Die FDP als Teil der Koalition ist allerdings aktuell noch dagegen. So heißt es bei Welt.de. In einem Schreiben, das Welt öffentlich gemacht hatte, lehnten Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann, beide FDP, die Einführung einer Wehrpflicht, einer Dienstpflicht und sogar einer verpflichtenden Musterung aus volkswirtschaftlichen sowie rechtlichen Gründen ab. Natürlich wird es letztlich dazu kommen, wie wir wissen. Heute sieht es allerdings stark danach aus, als würde das alles erst so richtig in Gang kommen, wenn das Tier dann einst auf die Bühne tritt. Ein passendes Zitat hierzu aus einer Dokumentation. So wie Soldaten in allen Kriegen ihren Regierungen glauben, dass die Ziele, für die sie ihr Leben riskieren, letztendlich einer guten und gerechten Mission dienen. Fahren wir also mit weiteren Ähnlichkeiten fort. Der Unternehmer Paul Kleine-Wefers, der damals bei Hitlers Rede vor dem Industrieclub dabei war, schilderte, dass 1932 die größte Versammlung dieser Vereinigung gewesen war. Und zwar wegen der Tatsache, dass Hitler dort sprach. Er sagte, Hitler behandelte dort unter anderem die Frage des Eigentums. Er versicherte, dass seine Partei nichts an den Besitzverhältnissen ändern wolle. Um auf diese Frage einzugehen, brauchte Hitler also einen Anlass. Es musste also andere Parteien gegeben haben, die eben das nicht garantieren wollten. Und wenn wir heute unter anderem auf die Bestrebungen der EU in Bezug auf das wahrscheinlich bald kommende Vermögensregister schauen, was jeden beinhalten soll, der Vermögen innerhalb der EU hat, darf man auch heute sehr besorgt sein, dass die Besitzverhältnisse in Zukunft nicht mehr gewahrt bleiben sollen. Weiter beschrieb er die Tatsache, dass die Zeit, dass Hitler an die Macht kam, absolut reif war, da ja das Weimarer Parteiensystem wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Genauso wie es sich derzeit wieder in Deutschland aufzubauen beginnt. Und nicht nur in Deutschland, sondern in vielen EU-Ländern, die immer mehr unregierbar werden. Und dazu erklärte Kleine-Wefers ebenfalls, dass er diejenigen bewunderte, die von Anfang an wussten, wie das 1945 ausgehen würde. Aber er sagte auch, dass es nur ganz wenige gab, die mit Skepsis und Vorbehalt die Entwicklung damals beobachtet haben. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen jedoch die Entwicklung begrüßt, aber zumindest toleriert hat. Hier noch einmal ein Einschub aus einer Dokumentation. Nicht wenige empfinden die in den letzten Jahren eingetretenen Veränderungen durchaus als positiv. Die Nationalsozialisten waren seit fast 4 Jahren an der Macht und haben das Alltagsleben der Bevölkerung im Deutschen Reich durch Reglementierungen und neue Massenorganisationen nachhaltig verändert. Kleine-Wefers selbst konnte sich niemals vorstellen, dass solch eine Entwicklung eintreten könnte, wie sie sich letztlich dann zugetragen hat. Damals setzte eine Entmenschlichung ein, die von den Politikern der NSDAP und auch von Zeitungen wie zum Beispiel dem Stürmer von Julius Streicher herausgegeben vorangetrieben wurde. Es war völlig normal und erwünscht, politische Gegner zu verunglimpfen und es zu rechtfertigen, Gewalt gegen jene anzuwenden. Ich möchte dazu aus einem News-Artikel zitieren, um aufzuzeigen, inwieweit dies schon wieder fortgeschritten ist. Dort heißt es: Sebastian Hotz, der in der Sendung ZDF Magazin Royal oft als Gast auftritt, machte sich auf X über das Attentat auf Trump lustig. den letzten Bus, Donald Trump, leider knapp verpasst. Und später dann den weiteren Post: Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Der Medienanwalt Joachim Steinhöfel geißelt den Jubelpost zum Trump-Attentat. Das ist die hässliche, faschistoide Fratze von Böhmermanns Helfershelfern. Der Leute, die das ZDF schon viel zu lange völlig hemmungslos agieren lässt. Das Feiern eines Mordanschlags, das Bedauern, dass er keinen Erfolg hatte. Wann hat das welche Konsequenzen? Weltchefredakteur Ulf Poschardt schrieb: Man ist weniger überrascht über den Inhalt als über die Offenheit, mit der das Kulturestablishment ihre Menschenverachtung kommuniziert. Und der Spiegel-Journalist Felix Dachsel schrieb dazu: Hier schreibt nicht irgendein Troll wirres Zeug. Der Autor hat 700.000 Follower. Was passiert mit der Demokratie, wenn man politischen Gegnern den Tod wünscht? So weit sind wir in diesem Land also schon wieder gekommen, dass solche Aussagen weitgehend ohne Konsequenzen ausgesprochen werden können. Allerdings immer nur, wenn es gegen bestimmte Gruppen von Menschen geht. Die Ausgrenzung hat schon längst begonnen. Und man kann erahnen, wohin das alles führen wird. Zumindest hat der RBB daraufhin die Zusammenarbeit mit ihm bis auf Weiteres beendet. An dieser Stelle ein erneuter Einschub aus einer Dokumentation. Und so folgen die meisten Menschen wie eh und je einem unverständlichen Herdentrieb, gehorchend dem Meinungsmainstream, in der Annahme, die da oben würden es schon richten. Fahren wir also nun weiter fort mit Geschehnissen, die sich zutrugen, nachdem die Nazis an die Macht kamen. Welche Parallelen gibt es von damals, die man auch heute, gerade jetzt, wieder erleben kann? Schauen wir uns ein weiteres Beispiel dazu an. Der Gewerkschaftsfunktionär Arno Behrisch beschreibt die Tage nach dem 30. Januar 1933 folgendermaßen: Es war eine fiebrige und hochpolitische Zeit. Alle waren gespannt. Alle waren aufgezogen. Denn niemand glaubte, dass das Schlusswort sein würde. Man hatte ja das Gefühl, dass dieser Hitler an die Macht geschoben war. Es war ja keine Machtergreifung, am wenigsten eine demokratische. Denn die Nazis hatten keine Mehrheit errungen. Trotz Terrorwahl und Reichstagsbrand. Das muss man bedenken. Er beschrieb ebenfalls, dass die Spaltung zwischen der Arbeiterbewegung, auf der einen Seite die Sozialdemokraten und auf der anderen Seite die Kommunisten, nicht der Grund für die Handlungsunfähigkeit in den letzten Jahren gewesen war. Er sagte dazu: Nein, das stimmt nicht. Denn diese Spaltung ist doch nicht eine Sache gewesen, die sozusagen über Nacht gekommen ist. Das war doch kein Akt. Die Spaltung war ein Prozess. Und er ergänzte später: Man ist abgeirrt vom rechten Weg. Nämlich zu wissen, dass man auf zwei Beinen gehen muss und dass das parlamentarische Bein nur vorwärts kommen kann, wenn es außerparlamentarischen Druck gibt. Und das hat man vergessen. Aber der Druck war da. Nur es gab kein Konzept von oben, den Druck von unten zu kanalisieren. So auch hier zwei weitere Zitate aus der genannten Dokumentation. Dann kam die Weltwirtschaftskrise. Wieder hausen viele kinderreiche Familien in sogenannten Nissenhütten. Schlecht beheizbaren Wellblechbaracken, die erneut in den Elendsviertel der Großstädte entstehen. Eine gefährliche Gemengelage, die für den Einzelnen nicht mehr überschaubar ist und den Ruf nach charismatischen Politikern laut werden lässt, die den festgefahrenen Staatskarren wieder aus dem Dreck ziehen können. Die Konsequenz: immer instabiler werdende Regierungen ohne parlamentarische Mehrheiten und Neuwahlen in rascher Abfolge, bei denen die radikalen Parteien immer mehr Zulauf erhalten, was parlamentarische Mehrheiten erst recht unmöglich macht. Neben den Nazis erhalten nun die Kommunisten immer mehr Stimmen, die den Menschen ebenfalls Lohn und Brot versprechen. Doch eine Lösung haben auch sie nicht anzubieten. Hitler greift alles an, was mit der Demokratie in Verbindung gebracht wird, vom Parteiensystem bis hin zum eigentlichen demokratischen Prinzip. und damit wird die NSDAP zum Auffangbecken für alle Gegner des demokratischen Systems. Allen Enttäuschten, Verbitterten und Fanatisierten, soweit diese sich nicht den Kommunisten zuneigen. Wie ist das vor kurzem zum Beispiel bei den Wahlen in Frankreich abgelaufen? Die Neue Volksfront hat dort 25,7% erhalten. Der Front National hatte 37% im zweiten Wahlgang erhalten. Dennoch ist die Neue Volksfront der Gewinner der Wahl und wird sehr wahrscheinlich den nächsten Regierungschef stellen. Zum Vergleich dazu einmal die Ergebnisse aus dem Januar 1933. Die NSDAP wurde im Vergleich zur Reichstagswahl von November 1932 mit einem Stimmengewinn von über 5 Millionen Stimmen und einem deutlichen Vorsprung vor der SPD und der KPD stärkste Partei. Sie legte um 10,8 Prozentpunkte zu, verfehlte aber mit 43,9% für viele Beobachter überraschend die absolute Mehrheit. Hier sieht man also, was Arno Behrisch meinte, dass man ohne die absolute Mehrheit zu haben eine Regierung bilden kann. Und 43,9% gegenüber 25,7% ist ja wohl noch ein wahnsinniger Unterschied. Hieran sieht man, dass sich gegenüber damals gar nicht so viel verändert hat. Viel schlimmer ist sogar, dass diese Spaltung dadurch noch viel weiter vorangetrieben wird. Und diese ist vor allem in Frankreich enorm zwischen den radikalen Linken und den Anhängern des Front National. Aber in Deutschland ist es ganz ähnlich mit der AfD. Sollten diese im Herbst in den östlichen Bundesländern die Mehrheit erreichen, werden sie wahrscheinlich trotzdem noch nicht in einer Regierung sein, weil die anderen Parteien dies dann durch Zusammenschlüsse verhindern werden. Dies alles wird den Frust der Menschen nur weiter fördern und das Verlangen nach einem starken Führer fördern, der dann die Macht ergreifen wird. Und vielleicht wird dieser ähnlich geschoben werden wie Hitler damals. Denn es ist schließlich Satan, der ihn an die Macht bringen wird, wie wir in Offenbarung 13 in den Versen 2 und 4 lesen können. In den Jahren vor dem Krieg musste die Wirtschaft umgebaut werden. Zuerst einmal wurden die Autobahnen gebaut, die allerdings dem Transport im folgenden Krieg dienen sollten. Dazu wurde verkündet, dass man aufrüsten müsse, um sich zu verteidigen. Und das hören wir auch heute wieder, so gut wie jeden Tag über unsere Mainstream-Medien, die mantraartig immer wieder dasselbe wiederholen. Aber Verteidigung war die absolute Priorität damals. Die Nazis ließen so produzieren, dass der individuelle Konsum heruntergefahren wurde und die Kapazitäten für die Kriegswirtschaft umfunktioniert wurden. Hierzu füge ich einmal ein Zitat aus einer Dokumentation hinzu. Dort heißt es: Heerscharen von Staatsdienern machen der Wirtschaft mit endlosen Erlassen und Verordnungen das Leben schwer. Wer etwas produzieren will, wer handeln, kaufen oder verkaufen will, benötigt eine entsprechende Lizenz. Und aus einer anderen Dokumentation konnte ich Folgendes entnehmen, was ebenfalls bemerkenswert ähnlich unserer heutigen Zeit ist. Der Staatssekretär Erich Neumann erklärte: Praktisch alle anderen Güter waren in den letzten Jahren immer knapper geworden, auch schon vor dem Ausbruch des Krieges. Was an Arbeitskräften, Material und Maschinen zur Verfügung stand, sollte nach einem ausdrücklichen Befehl des Führers in die militärwirtschaftlich wichtige Produktion investiert werden. Der Bevölkerung wurde verboten, ihr gespartes Geld auszugeben. Die Bankguthaben stiegen in 3 Jahren von 2 Milliarden Mark in 1938 auf 12,4 Milliarden Mark an. Die deutschen Bankkonten flossen über von den Ersparnissen. Aber die Menschen konnten diese nicht ausgeben. Und so zwangen die Nazis die Banken, das Geld dazu zu verwenden, mehr und mehr Waffen zu produzieren. Außerdem stiegen die Steuerausgaben für die Bevölkerung immer weiter an. Die Deutschen unterstützten den Krieg nicht nur mit ihren Spareinlagen und Steuern, sondern auch mit ihrer Arbeitskraft. Während zu Beginn des Konflikts mehr als 60% der Deutschen direkt oder indirekt im militärischen Bereich arbeiteten, verließen einige dieser Arbeiter einfach ihren Arbeitsplatz und gingen in eine Rüstungsfabrik. Andere wiederum stellten ihre Arbeitsplätze auf den militärischen Bereich um. In einem Fokusartikel Anfang Juli mit der Überschrift Autobauer bauen bald Panzer, eine Revolution am Arbeitsmarkt, wurde Folgendes behandelt. Mitarbeiter, die der Zulieferer Continental nicht mehr braucht, erhalten das Angebot, zu Rheinmetall zu wechseln. Die beiden Firmen haben einen Deal vereinbart, der teure Sozialpläne vermeidet und ohne die Dienste der Arbeitsagentur auskommt. Angesichts von Fachkräftemangel und ein Modell für die Zukunft? Continental und Rheinmetall, zwei Unternehmen mit Produktion in Deutschland. Eines davon muss Arbeitsplätze abbauen. Das andere sucht händeringend Mitarbeiter. Es hält sogar eigene Jobmessen ab, um Bewerber zu gewinnen. Wie Continental und Rheinmetall unlängst in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, haben die Firmen eine innovative Übereinkunft getroffen. Wer bei Continental über kurz oder lang in der Produktion von Autozulieferteilen seinen Job verlieren wird, der kann ohne Umwege über die Arbeitsagentur direkt weitermachen und beim Rüstungskonzern Rheinmetall sozusagen Panzer statt Autos bauen. Nicht viele Unternehmen in Deutschland wachsen so stark wie Rheinmetall. Und in Bezug auf das Verhalten am Arbeitsplatz ist Folgendes sehr aufschlussreich. Wenige Tage nach der Zerschlagung der Gewerkschaften wird im Mai 1933 die Deutsche Arbeitsfront gegründet. Durch die freiwillige, aber erwünschte Einheitsmitgliedschaft und die von ihr organisierten Aktivitäten ermöglicht sie es dem NS-Regime, die arbeitende Bevölkerung sowohl im Beruf als auch in der Freizeit zu kontrollieren und zu indoktrinieren. Die NSDAP überlässt nichts dem Zufall. Auch in der Arbeitsfront wird der Gedanke der Volksgemeinschaft ganz groß geschrieben. Als ein der NSDAP angeschlossener Verband ist sie in Bezirke, Gaue, Kreise, Ortsgruppen, Betriebsgemeinschaften, Zellen und Blöcke eingeteilt. Durch diese strenge Hierarchie ist gewährleistet, dass in Firmen und Ämtern niemand mehr wagt, den Mund aufzutun. Und so fahren wir noch einmal fort mit einem weiteren Beispiel. Hitler zögerte nicht, Juden und Kriegsgefangene zur Arbeit zu verpflichten. Es wird geschätzt, dass auf dem Höhepunkt des Krieges im Jahr 1944 die Zahl der Gefangenen, die zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, 7,5 Millionen überstieg. Das waren im Grunde Sklaven. Sklaven, die etwa 20% der gesamten Arbeitskräfte in Deutschland ausmachten. MSN berichtete am 15.07.2024 über Pläne des Bundeswehrgeneralinspekteurs Carsten Breuer, dass Deutschland sich mit unter anderem folgenden Plänen auf einen Angriff Russlands vorbereitet. Kriegsgefangenenlager müssen geplant werden, Sirenen installiert und Bunker gebaut werden. All das kennen wir aus der Vergangenheit. Und wir wissen auch, dass in diesen Lagern schließlich gefangene Amerikaner und Briten sitzen und wahrscheinlich auch zur Zwangsarbeit verpflichtet werden. Und ferner noch das folgende Zitat aus einer Dokumentation. Abgesehen von der Agrarindustrie hat die gesamte Wirtschaft des Landes einen starken Produktivitätsrückgang erlitten. Viele Arbeitnehmer wurden auf künstlich von der Regierung geschaffene Arbeitsplätze verteilt, um den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten. Wirtschaftliche Effizienzkriterien waren weder vorhanden noch zu erwarten und Innovation und unternehmerische Aktivität waren stark eingeschränkt. Ohne weiter darauf einzugehen, wurden kleine Unternehmen aufgrund der Vetternwirtschaft Hitlers mit den Wirtschaftskartellen vollständig zerschlagen. Mehr als 20% der deutschen Kleinunternehmen gingen vor dem Zweiten Weltkrieg in Konkurs. Und auch diese Praktik können wir seit der Corona-Lockdown-Maßnahmen und dem anschließenden Krieg in der Ukraine immer mehr beobachten. Über all diese Beispiele sollte man einmal ernsthaft nachdenken und alles mit dem, was um uns herum geschieht, vergleichen. Noch sind wir in der Phase, wo sich all das erst entwickelt. Aber schon bald wird das alles noch viel schlimmer sein als die Zeit, die zu 1939 führte. Auf der Webseite deutschedigitalebibliothek.de heißt es: Heutigen Lesern dieser Zeitungen muss bewusst sein, dass der Presse zwischen 1933 und 1945 eine gänzlich andere Funktion zukam als in einer freiheitlichen Demokratie. Es gab keinen öffentlichen Diskurs, keine Meinungsfreiheit, keine Debatten. Die Presse war ein Propagandainstrument der Machthaber, ein Verkündungsorgan der Regierung und ein Erziehungsinstrument, das eingesetzt wurde, um ein 70-Millionen-Volk in eine einheitliche Weltanschauung zu bringen, wie es Adolf Hitler formulierte. Und auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung heißt es zur Pressefreiheit: Infolge der sogenannten Reichstagsbrandverordnung Ende Februar 1933 verbot das Regime die Publikation ihrer linken Gegner vollständig. Die Verbote der als marxistisch bezeichneten Titel waren ein tiefer Einschnitt in die Pressefreiheit. Doch standen sie auch in Kontinuität der zeitweisen Zeitungsverbote in der Weimarer Republik, die sich zuvorderst gegen die kommunistische Presse gerichtet hatten. Für eine Zäsur sorgte die NS-Medienpolitik vor allem in personeller Hinsicht. Insbesondere jüdische und linke Journalisten verloren ihre Betätigungsmöglichkeiten und wurden verfolgt. Jüdische Verlage wurden enteignet. Und so wurde am 16. Juli diesen Jahres vom Bundesinnenministerium unter der alleinigen Entscheidung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Kompaktmagazin, welches ein Verlag ist, aufgrund des Vereinsrechts verboten, sämtliche Ausrüstung beschlagnahmt und sämtliche Gelder der Konten, einschließlich privaten Bargeldern und Kraftfahrzeugen, vom Staat eingezogen. Ohne Gerichte wurde diese Maßnahme von der Polizei umgesetzt. Das stellt einen einmaligen Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dar. Und dies lässt einen erahnen, was bald noch folgen könnte. Aber es gibt eine Hoffnung, und diese hat Jesus Christus uns selbst gegeben. Schlagen wir gemeinsam unsere Bibel auf. Lesen wir seine Botschaft in Johannes Kapitel 14, Vers 19, was ich aus der Neuen Lutherbibel 2009 zitieren werde. Diese Stelle eröffnet uns, dass die Welt die Wahrheit nicht erkennt, wir aber erkennen durch den lebendigen Jesus Christus. Johannes 14, Vers 19, wo es heißt: Noch eine kleine Weile, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben.